Liebe Geschwister, es ist jedes Jahr das gleiche Problem. Also ich meine nicht Weihnachten. Ich meine unseren Rundbrief, den wir seit über 30 Jahren am Jahresende an Freunde versenden wollen. Der entsteht ja nicht von selbst, der muss geschrieben werden. Und dann sitze ich da vor einem leeren Blatt, also genauer gesagt vor einem leeren Bildschirm. Und dann tippe ich, Dear Friends, liebe Freunde. Ja, und dann ist Pause. Und dann beginne ich zu grübeln. Was schreibe ich jetzt eigentlich? Wie fange ich es denn an? Was erzähle ich aus unserem Familienleben? Aus dem vergangenen Jahr? Was lasse ich weg? Wie soll ich es formulieren? Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, schon mal erlebt habt, auf die eine oder andere Weise. Aus gegebenem Anlass kam mir in den Sinn, wie war das wohl, als Johannes zum Beispiel beginnen wollte, sein Evangelium zu schreiben. Ich stelle mir das mal so vor. Da sitzt ein alter, also ein sehr alter Mann im Erdgeschoss seines Hauses und denkt zurück, wie hat das eigentlich angefangen? Damals, vor, was weiß ich, 100 Jahren oder so. Ich war ja selbst nicht dabei. Ich kenne das aus Erzählungen und manches ist längst aufgeschrieben. Das ist schon okay, aber irgendwie muss ich das nochmal sagen, neu sagen, es irgendwie so ausdrücken, dass es meine Gemeinde heute besser versteht, was das so mit Jesus auf sich hat. Also, wie fange ich jetzt an mit dieser Jesus-Geschichte? Mit seinem ersten Auftritt als das erste Wunder, als er das erste Wunder auf einer Hochzeit getan hat. Da wurden ja die Menschen damals eigentlich erst aufmerksam auf ihn. Da fing man an, sich von ihm zu erzählen. Oder fange ich an mit, als er ja, getauft wurde von Johannes dem Täufer. Dieser Johannes war ja damals bekannt wie ein bunter Hund und Jesus noch ein völlig unbeschriebenes Blatt. Und Markus hat damit seinen Bericht angefangen. Oder sollte ich doch bei der Geburt beginnen, wie Matthäus und Lukas? Matthäus hat natürlich mit dem Stammbaum Jesu angefangen, Abstammung. Das ist bei seinen jüdisch aufgewachsenen Gemeindegliedern halt das Ding, da nichts geht über Abstammung. Den Christen, den Lukas schrieb, den sagt aber Abstammung gar nichts. Griechisch-römisch geprägte Leute halt, die sind mit antiken Göttererzählungen aufgewachsen. Da gibt es dann auch Götterkinder und so. Und dementsprechend erzählt Lukas, Jesus wird als göttliches Kind von einer Art Gottesmutter in armen Verhältnissen geboren und zum universalen Herrscher ausgerufen, der zudem auch noch auf der Seite der Armen steht. Genial eigentlich, denkt Johannes, wie Matthäus und Lukas, also jeder auf seine Weise, für Menschen in ihrem Umfeld eine Brücke gebaut haben, um die Bedeutung von Jesus klarzumachen. Und einerseits ist es ja auch logisch, mit der Geburt anzufangen. Damit beginnt nun mal das ganze Leben. Andererseits, ich weiß nicht, ist das oder war das wirklich so? Hat denn wirklich alles erst mit der Geburt begonnen? Oder hat die Geschichte von Jesus Christus noch einen viel, viel, viel früheren Ursprung, einen anderen Ursprung? Gehört sie nicht logischerweise, wenn ich mir das so überlege, in den ganzen Weg Gottes mit dieser Welt hinein? Und wie fing das alles an? Nach einigem Grübeln kommt Johannes ein Lied in den Sinn. Eins, das er schon oft gehört und gesungen hat, ein Hymnus. Genau das ist es. Ich fange damit an. Ich fange ganz grundsätzlich an. Mit diesem Loblied lege ich los. Und der Text geht so. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch einen Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren. Er, der das Wort ist, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Mit diesem Hymnus beginnt Johannes sein Evangelium. Das ist für ihn der Beginn der Geschichte von Jesus. Gelesen habe ich die Verse 1 bis 5 und 9 bis 14. Drei Verse habe ich ausgelassen. Das ist eine Bemerkung über Johannes den Täufer eingefügt, um sicherzustellen, dass niemand Johannes den Täufer mit Jesus verwechselt. Am Anfang war das Wort und damit beginnt alles. Nicht nur sein Evangelium, auch die Welt. Johannes greift auf den Anfang der Bibel zurück, 1. Mose 1, auf die Schöpfungserzählung. Da geht's so los. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach. Davon hängt alles ab. Von dem, was Gott sagt. Das heißt, Gottes Wort ist mehr als nur an eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Dieses Wort hat Macht, Lebenskraft, Schaffenskraft. Es werde Licht. Gott schafft Fakten. Er bewirkt etwas. Die Welt, den Kosmos, das wird ins Dasein gebracht. Es werde ein Machtwort im besten Sinne. Ein kreatives Machtwort, das etwas fertig bringt, aufbaut, verändert, ordnet, gestaltet. Gottes Wort hält, was es verspricht. Manchmal habe ich mir das auch schon gewünscht. Etwas sagen und es geschieht. Wenn es zum Beispiel chaotisch ist, alles durcheinander geht oder die Leute sowieso nur Blödsinn machen und ich meine, ich weiß, wie es geht. Oder auch andere Situationen, ungläubig höre ich jemanden zu, der da irgendetwas erzählt und verspricht und ich denke, wenn du nur Wort halten würdest, das tun würdest, was du sagst. Etwas sagen und es geschieht. Am Anfang war das Wort. Es gibt wohl einen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Gottes Wort hat gewaltige Schöpfermacht. Es werde Licht und Licht strahlte auf. Nicht nur das Licht und alles andere der Schöpfung, auch Menschen kommen aufgrund des Wortes Gottes ins Dasein. Jetzt kann man natürlich sofort einwenden, mach mal langsam, wie passt das jetzt zu unseren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen? Ich denke, es passt nur so, indem man sich klar macht, die biblischen Schöpfungsberichte beanspruchen nicht, naturwissenschaftliche Abhandlungen zu sein. sie deuten vielmehr das Leben und die Welt. Sie deuten es aus der Überzeugung, dass alles weder Zufall noch Unfall war, sondern von Gott gewollt, bewirkt, Gottes Schöpfung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. In diesem Sinn, Gott spricht und es geschieht, auch wenn Gott Menschen anspricht. Beispielsweise mal einer namens Mose, von Gott angesprochen, er soll versklavte Menschen in die Freiheit führen. Mose nimmt Gottes Wort ernst, gibt es weiter, Menschen lassen sich davon bewegen, trauen den Worten Gottes und beginnen danach zu handeln. Und so entsteht das Volk Israel. Kurzum, Gottes Wort stößt große Sachen an und lässt vieles werden. Die Einsicht lautet, Gott und sein Wort, das gehört zusammen. Und so haben es Menschen aller Zeiten auf die eine oder andere Weise erfahren. Gott begegnet uns im Wort, nicht nur, nicht immer, aber immer wieder. Gott und das Wort ist ein und dasselbe. Wenn das so ist, dann erscheinen die ersten Verse hier nicht mehr ganz so geheimnisvoll. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Gottes Wort hat nicht nur schöpferische Kraft, es hat noch eine weitere Eigenschaft. Es war schon immer da. Es war am Anfang bei Gott. Das ist jetzt nicht nur logisch, wenn das alles so untrennbar zusammengehört, wie wir es jetzt betrachtet haben, aber erinnern wir uns dran, der Evangelist Johannes beschreibt damit, mit diesen Worten, die Jesusgeschichte. Irgendwie war Johannes der Gedanke gekommen, Jesus gehört von Anfang an zu Gott. Schon lange vor der Geburt, schon lange vor der Ankündigung der Engel, schon immer, von Anfang an. Das erklärt doch am besten, dass das mit Jesus etwas Besonderes auf sich hat. Und dass es nicht um die Geburt, ums Baby, ums Kind geht. Denn wenn es dabei bleibt, wird ja alles ziemlich schnell niedlich und harmlos. Und dann bleibt das Christkind ein Kind und ein holder Knabe im lockigen Haar. Und bestenfalls ist er am Ende halt auch nur ein Mensch. Natürlich ein guter, ein besserer Mensch, ein edel, hilfreich und gut, aber mehr auch nicht. Und Johannes sieht das anders. Und er macht es deutlich, indem er bekennt, der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Hier ist mehr als ein Mensch. Jesus Christus ist das Wort Gottes, das zu uns kommt, und er war schon immer bei Gott. Er ist eben nicht nur ein bisschen schlauer, ein bisschen lieber, ein bisschen selbstloser als andere Menschen. Er ist von einer ganz anderen Qualität. Mit ihm kommt Gott selbst auf unsere Erde. Der heruntergekommene Gott, der teilt die Bedingungen menschlicher Existenz. Mitsamt Hunger, Durst, Fröhlichkeit und Traurigkeit. Was aber dann nach seiner Erfahrung, nach Johannes Erfahrung daraus wurde, das beschreibt er ziemlich nüchtern in den Versen 10 und 11. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Wenn man sich das genau durch den Kopf gehen lässt, dann erzählt Johannes hier in zwei Sätzen eine Katastrophe. Kurz, knapp, ohne jede Beschönigung. Die bittere Wahrheit ist, derjenige, der diese Welt ins Dasein gebracht hat, begibt sich mitten hinein, mischt sich persönlich unter die Leute, aber er wird nicht willkommen geheißen. Er wird nicht mit Lob und Dank überhäuft. Die Welt bekommt ihn gar nicht richtig mit, dass er da ist. Er wird nicht erkannt, er wird nicht aufgenommen. In ganz wenigen Sätzen erzählt Johannes hier eine tragische Geschichte. Also, Hollywood könnte einen Film draus machen. Also vielleicht so, da kommt ein Herrscher in sein Land, das ihm gehört, und er wird nicht erkannt. Also wir kennen die Story jetzt, keiner will was von ihm wissen. Die wenigsten fangen was mit ihm an, und er macht sich aber klein und ist freundlich und hilft, wo er kann. Er kritisiert auch den Mainstream. Ein paar Leute gibt's, die finden ihn auch gut. Aber die meisten, denen geht er irgendwie gegen den Strich. Und er stößt auf Verachtung und Widerstand von Anfang an. Der ist halt einfach zu anders, nicht normal. Radikal. Und der Typ wird so unbequem, dass seine Widersacher schließlich beschließen, ihn endlich mundtot zu machen. Also das wären die ersten zwei Drittel des Films. Im letzten Drittel kommt die Hollywood-typische Abrechnung. Der verkannte Herrscher zeigt seine Größe, sammelt seine Kräfte, und dann gibt es actiongeladene Szenen mit viel Feuer, Explosion, Vernichtung, und am Schluss verlässt der siegreiche Herrscher die verbrannte Erde. So geht die Geschichte natürlich nicht, das wissen wir ja. Johannes beschreibt einen ganz anderen Schluss in seinem Evangelium hier. Er, der das Wort ist, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das verschmähte und nicht erkannte Wort Gottes entpuppt sich nicht als Wort der Rache und Vergeltung. Es entfaltet sich als Wort der Gnade und Wahrheit. Revanche hat er nicht nötig, um sich wieder ins Recht zu setzen. Kleinliche Gekränktheit, Imponiergehabe, ist alles nicht sein Ding. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das lässt etwas ahnen von der souveränen Größe dieses Wortes Gottes. Das lässt etwas erkennen von der Versöhnung. Es ist ein Wort der Versöhnung, Gnade und Wahrheit. Wenn es hart auf hart kommt im Leben, was kann dann wichtiger sein, was kann dann heilsamer sein als genau das? Gnade und Wahrheit. Nichts, aber auch gar nichts befreit uns, richtet uns auf, so wie Gnade und Wahrheit. In der Wahrheit liegt eine ungeheure Kraft, Lebenskraft. Wer schon einmal irgendwie unter der Unwahrheit gelitten hat und sich danach gesehnt hat, dass die Wahrheit ans Licht kommt, wer schon einmal erlebt hat, wie das Aussprechen der Wahrheit einen Weg frei gemacht hat, das Herz frei gemacht hat, Vergebung möglich wurde, der weiß, wovon hier die Rede ist. Manchmal hilft nur Wahrheit. Wir verrennen uns, verletzen andere, versagen, laden Schuld auf uns, verstricken uns dermaßen in Sturheit, Zorn, Ungerechtigkeit, Egoismus, Sünde, dass es nicht mehr feierlich ist. Und gerade da, wo die Wahrheit nötig ist, da braucht es Gnade. Wahrheit allein kann ziemlich brutal sein und so wehtun, dass es manchmal nicht mehr zum Aushalten ist. Wahrheit ohne Gnade kann zerstören. Gnade aber schafft einen schützenden Raum. Gnade nimmt Last ab. Nein, Gnade verharmlost die Wahrheit nicht. Der sagt nicht, das ist ja alles halb so wild und macht er jetzt keinen Kopf. Gnade entschuldigt keine Tat. Aber Gnade entschuldigt den Menschen, entbindet ihn oder sie vom Geschehen, spricht frei, vergibt. Gnade gesteht mir zu, du sollst leben. Du sollst neu anfangen dürfen. Gnade spricht mir zu, du bist ein unaufgebbarer Teil dieser Gemeinschaft. Du gehörst dazu. Du bist wertvoll, liebenswert. Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit, sie zu erleben, das kann einen beschämen, betroffen machen. Kann einen erkennen lassen, ich bin geliebter, als ich mir das je gedacht habe. Wenn sich so etwas schon in der Beziehung unter uns Menschen abspielen kann, erfahren lässt, hier und da, was für ein Glück. Aber wie viel mehr gilt das dann für unsere Beziehung mit Gott? Besser gesagt, für Gottes Beziehung mit uns. Und das ist Johannes unglaublich wichtig geworden. Und so hält er fest, das Wort Gottes in Person von Jesus verkörpert Gnade und Wahrheit wie kein anderer. In ihm kommt Gottes Wahrheit und Gnade ans Licht. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit. Damit lässt sich's leben. Mit ihm, mit Jesus lässt sich's leben. Heute und morgen und in aller Ewigkeit.